Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rohde einen schönen guten Abend. In der Corona-Krise werden nicht nur die Maßnahmen schärfer in Deutschland, sondern auch die Appelle, unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unterdessen warnen andere, wie zum Beispiel die FDP, davor, die Lage übermäßig zu dramatisieren, und die Opposition fordert mehr Mitsprache bei diesen Maßnahmen. Das gleich zu Beginn der Sendung. Wir schauen außerdem auf die Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, nachdem dort ein Lehrer enthauptet wurde, weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Außerdem geht es um die Demonstrierenden in Belarus, die sich nicht einschüchtern lassen, auch wenn das Regime damit droht, auf sie zu schießen. Das ist ein Thema hier. Und wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das fassen wir dann in der Presseschau zusammen um kurz vor 11:30. In Deutschland infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus. Die Zahlen gehen stetig nach oben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Wochenende direkt an die Menschen gewendet, hat sie gebeten, auf vieles zu verzichten, auf Reisen und auf viele Kontakte. Und das war nicht der einzige eindringliche Appell an diesem Wochenende, wie Katharina Hamberger berichtet.
Wenn wir nicht rasch gegensteuern, gerät Corona außer Kontrolle, mahnt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute und schließt sich damit dem Appell der Bundeskanzlerin an, die gestern in ihrem Videopodcast von einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie gesprochen hatte. Söder sagte nun in der Bild am Sonntag, wer zögere, riskiere einen zweiten Lockdown. Nie seien Umsicht, Vorsicht und Solidarität so wichtig wie jetzt, so der CSU-Chef. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich ähnlich mahnend wie Söder und die Kanzlerin. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er, die Lage sei dramatisch, weil sich in diesen Tagen entscheide, ob die Dynamik einer neuen großen Infektionswelle rechtzeitig gebrochen werden könne. Wenn vermieden werden soll, abermals in solche extreme Situationen zu geraten, müsse man bereit sein, in den nächsten Wochen auf große Familienfeiern, Partys und Feten zu verzichten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es werde darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhalte. Das sei wichtiger als einzelne Maßnahmen. Viele Auflagen ließen sich ohnehin schwer überprüfen, so Lauterbach. Von FDP-Chef Christian Lindner kommt Kritik, dass die Kanzlerin ihren Appell in ihrem Videopodcast veröffentlicht hat. Für ihn ist das nicht das richtige Format. Wenn die Bundeskanzlerin eine solche Dramatik sehe, müsse sie umgehend eine Regierungserklärung abgeben. Ein Podcast ersetze nicht die Debatte im Bundestag, wenn es um Grundrechte gehe, sagte Lindner ebenfalls in der Bild am Sonntag. Mit der Forderung nach einer Debatte im Bundestag ist der Liberale nicht allein. Sogar aus Teilen der Koalitionsfraktion kommt diese. Grünen-Politikerin Franziska Brandner meint im Interview der Woche im Deutschlandfunk, das Parlament müsse das Ganze stärker kontrollieren und diskutieren.
Also ich fand, es war ein Front, auch im Vergleich zu anderen Zentralstaaten wie Frankreich oder anderen, dass wir föderale Gesundheitsstrukturen haben, dass wir überall auch stärkere Gesundheitsämter haben. Das ist ein großes Front, was wir in dieser Krise haben. Deswegen finde ich, erstmal hat sich der Föderalismus behauptet. Aber wir sehen eben jetzt, dass er auch an seine Grenzen kommt, wenn die Bundesländer in unterschiedliche Richtungen gehen und sich dann auch noch relativ schnell wieder revidieren. Und dass es dazu einfach Debatten auch bundeseinheitlich im Bundestag braucht.
So Brandner im Deutschlandfunk. Als ein wichtiger Baustein, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gilt die Nachverfolgung von Kontakten. Hier sind vor allem die Gesundheitsämter gefragt, die aber bei weiter steigenden Infektionszahlen voraussichtlich dafür nicht mehr genügend Personal haben werden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert deshalb in der Bild am Sonntag eine personelle Aufrüstung der Gesundheitsämter. Die Bundeswehr müsse stärker eingebunden und Mitarbeiter aus den Landesministerien abgeordnet werden. Bereits gestern hatte Kanzleramtsminister Helge Braun davon gesprochen, dass eine fünfstellige Zahl an Helfern benötigt werde, um die Kontakte nachzuverfolgen. Er habe die Hoffnung, sagte Braun der Rheinischen Post, dafür auch eine größere Anzahl von Studierenden zu gewinnen.
Katharina Hamberger berichtete. In der Schweiz schien es bis vor wenigen Tagen noch alles recht normal zu sein. In vielen Kantonen konnte man einkaufen gehen, ohne eine Maske zu tragen. Das ändert sich ab morgen. Thomas Wagner.
Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen in der Schweiz sowie in allen Bahnhöfen, an Flughäfen, an Bus- und S-Bahn-Haltestellen, das war so bislang nicht der Fall. Vor allem die Kantone in der deutschsprachigen Ostschweiz hatten auf eine derartig durchgängige Maskenpflicht bislang verzichtet. Doch nun hat der Bundesrat, das ist die schweizerische Bundesregierung, das Heft des Handelns in die Hand genommen. Alle Corona-Regeln gelten nun für die ganze Schweiz und dazu gehören auch gravierende Einschränkungen bei privaten Feiern. Essen und Trinken ist bei Zusammenkünften von über 15 Menschen nur sitzend erlaubt. Spontane Versammlungen draußen unter freiem Himmel werden ab gleicher Gruppengröße verboten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in der Schweiz stieg zuletzt auf über 2600 an. Bezogen auf insgesamt 8,57 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist dies deutlich mehr als in Deutschland.
Thomas Wagner berichtete. In Italien hat die Regierung wegen der Corona-Krise Milliardenhilfen beschlossen. Und für wen, sagt Elisabeth Pongratz.
Gesundheit, Schulen, Wirtschaft, Arbeitsmarkt. Die Milliardenhilfen, die die italienische Regierung für kommendes Jahr beschlossen hat, betreffen viele Bereiche. Finanzminister Roberto Gualtieri, der den Gesetzentwurf vorgelegt hatte, sagte, dass es in der Geschichte Italiens noch nie ein so umfassendes Finanzgesetz gegeben habe. Die Maßnahmen sollen teils über Schulden, teils über die Corona-Hilfen der Europäischen Union finanziert werden. Rund 4 Milliarden Euro sind für das Gesundheitssystem vorgesehen. So sollen etwa die Zeitverträge von 30.000 Ärzten und Krankenschwestern verlängert werden. Mit ebenfalls 4 Milliarden soll ein Fonds eingerichtet werden, um die Wirtschaftssektoren zu unterstützen, die besonders hart vom Corona-Notstand betroffen sind. So sollen etwa kleine und mittlere Unternehmen über Garantien leichter an Kapital kommen. Wer in die südlichen Regionen investiert, die wirtschaftlich besonders schlecht dastehen, kann Steuervergünstigungen bekommen. Hohe Summen sind ebenfalls für Familien und für eine Steuerreform eingeplant. Auch Schulen und Universitäten sollen unterstützt werden. Mit etwa 1,2 Milliarden Euro will die Regierung unter Premier Giuseppe Conte 25.000 Lehrer zusätzlich einstellen. Insgesamt beläuft sich das Paket auf knapp 40 Milliarden Euro. Es wird nun zunächst dem Parlament vorgelegt, bevor es an die Europäische Kommission übermittelt werden soll.
Das waren Informationen von Elisabeth Pongratz. Es hatten viele befürchtet in Frankreich, nun scheint es sich zu bewahrheiten. Das Gerichtsverfahren wegen des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und der Nachdruck von Mohammed-Karikaturen führt zu neuer Gewalt. Vor 2 Wochen verletzte ein Mann 2 Menschen mit einem Hackebeil schwer und am Freitag dann gab es einen mutmaßlich islamistischen Anschlag auf einen Lehrer, der die umstrittenen Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Tausende demonstrierten heute für die Meinungsfreiheit in Frankreich. Sabine Wachs hat zugeschaut.
Minutenlang applaudieren die Menschen auf dem Place de la République in Gedenken an den am Freitagnachmittag brutal ermordeten Lehrer Samuel Paty. Frankreich und vor allem die Hauptstadt Paris stecken mitten in der 2. Welle der Corona-Pandemie und trotzdem sind tausende Menschen gekommen. Ich bin hier, weil ich an den Kollegen erinnern will, der so brutal ermordet wurde, sagt Muriel, selbst Lehrerin. Auf dem schwarzen Schild, das sie hochhält, steht «Je suis enseignante», ich bin Lehrerin, angelehnt an den Slogan «Je suis Charlie», der 2015 nach dem grausamen islamistischen Attentat auf die Redaktion der Satirezeitung um die Welt ging. Ich bin hier, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen, die Freiheit der Lehre, die wir Lehrer haben müssen, aber auch das Recht unserer Schüler auf eben diese Meinungsfreiheit und dass der Lehrer frei und ohne Angst unterrichten kann. Sie schluckt. Auch wenn Muriel Samuel Paty nicht kannte, ist sie tief getroffen. Dass ein Lehrer abgestochen und enthauptet wird, weil er seinen Job gemacht hat, kann sie einfach nicht fassen. Es sei doch die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder zu mündigen Bürgern der Republik zu erziehen, sagt sie. Ich habe Grundschüler, aber schon ihnen bringen wir die Grundlagen bei. Es geht um Respekt vor den anderen und vor dem anderen. Kurzum, um die Werte der Republik. Werte, die der mutmaßliche Täter mit Füßen trat. Der 18-jährige Mann, ein Tschetschene, aufgewachsen in Frankreich, soll Samuel Paty getötet haben, weil er seinen Schülerinnen und Schülern in einem Kurs zur Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen zeigte. Aus Protest und um zu zeigen, dass sie keine Angst haben, haben viele Menschen eine Ausgabe der Satirezeitung Charlie Hebdo dabei, mit eben jenen Mohammed-Karikaturen auf dem Titelblatt. Valentin, ein junger Mann, hat gleich eine ganze Serie von Charlie-Karikaturen auf ein Schild geklebt. Karikaturen des Propheten, klar, aber auch Karikaturen des Papstes und anderer Religionsgemeinschaften. Das ist eben Charlie Hebdo. Sie machen sich über alle Religionen lustig gleichermaßen. 2015 mussten Menschen für die Mohammed-Karikaturen sterben. Nun hat ein Lehrer sie gezeigt und wurde dafür geköpft. Ich glaube, es ist wichtig, sie auch hier hochzuhalten, mitten in Paris. Während in Paris und im ganzen Land Solidaritätsbekundungen stattfinden, laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen des Mordes weiter. Insgesamt 11 Menschen wurden am Wochenende in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittler konzentrieren sich vor allem auf den Vater einer 13-jährigen Schülerin des Opfers. Er soll mit Videos in den sozialen Netzwerken gegen den Lehrer mobil gemacht haben. Frankreichs Präsident Macron hat am Abend eine Sondersitzung des Verteidigungsrates einberufen und am Place de la République zeigen Bürgerinnen und Bürger Flagge gegen den Hass, für den Zusammenhalt und für die Meinungsfreiheit.
Sabine Wachs war das mit Eindrücken von den Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich nach dem Attentat von Freitag. In Belarus hat die Regierung offen damit gedroht, auf Demonstrierende zu schießen. Davon haben sich die Menschen aber offenbar nicht einschüchtern lassen. Sie sind heute erneut zu Zehntausenden auf die Straße gegangen, um gegen den Staatschef zu demonstrieren. Mehr von Tilko Gries.
Am frühen Abend hat die Polizei in Minsk Blendgranaten eingesetzt. Es soll auch mit Gummikugeln in die Luft geschossen worden sein, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Die hätten vorher angeblich Steine geworfen, geben die Behörden an. Bestätigt ist das nicht. Dutzende Demonstranten wurden festgenommen. Das Innenministerium hatte vor einigen Tagen angekündigt, der Einsatz von Schusswaffen sei möglich, wenn Demonstranten aktiv angreifen würden. Diese Eskalation blieb bislang aus. Es ist der 71. Tag der Proteste gegen das offiziell verkündete Wahlergebnis und die andauernde Herrschaft Alexander Lukaschenkos. Angekündigt wurde die Demonstration unter dem Titel Partisanenmarsch. Er verweist auf die Geschichte der Partisanen von Belarus, die im Zweiten Weltkrieg gegen die NS-Besatzer im Untergrund operierten und Anschläge durchführten. Der Politologe Valeri Karbaljewitsch meint, die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern. Dieser Protestzug findet ungeachtet der Sperrung der Hauptverkehrsadern von Minsk statt, sagte er im unabhängigen russischen Sender Dorscht. Unterbrochen ist auch der öffentliche Nahverkehr. Die Zugänge zum Boulevard des Partisanen sind blockiert, das Internet ist abgestellt. Ungeachtet dessen machen sich die Leute dennoch auf, ungeachtet der Festnahmen. Das heißt, gäbe es nicht diese künstlichen Hindernisse, wäre womöglich ganz Minsk auf die Straße gegangen. Bilder aus der Hauptstadt zeigen Tausende, vielleicht Zehntausende Teilnehmer. Sie rufen Losungen wie »Es lebe Belarus«. In der vergangenen Woche sorgte ein im Staatsfernsehen verbreitetes Video für Aufsehen, in dem Spezialkräfte der Polizei auftraten. Ihre Gesichter verbargen sie hinter einer schwarzen Sturmmaske. Ihre Stimme wurde teilweise verzerrt. Ich arbeite nicht bei der Sonderpolizei, um mit Jugendlichen Revolution zu spielen. Von den belarussischen Straßen werden wir uns niemals zurückziehen, weil es unser Land ist und unser Volk, die wir schützen werden. Meine Kollegen und mich zu verschrecken, wird niemandem gelingen. Unter den Protestierenden haben die Polizisten inzwischen einen miserablen Ruf, weil sie für Willkür und Folter verantwortlich gemacht werden. Mitglieder des Koordinationsrates der Opposition, von dem zahlreiche Mitglieder allerdings inzwischen im Ausland leben, antworteten mit einem eigenen Video. Wir sind nicht sie, wir verbergen unsere Gesichter nicht, sagt ein Oppositioneller und zieht seine schwarze Maske von seinem Gesicht. Wir verstecken unsere Namen nicht, wir verkrüppeln andere nicht, wir bringen niemanden um. Wir handeln nur nach dem Gesetz. Wir sind nicht sie. Unser Protest ist friedlich, so war er immer und so wird er immer sein.
Tilko Gries war das über die Demonstrationen in Belarus heute. Seit rund 3 Wochen kämpfen Armenien und Aserbaidschan wieder um die Region Bergkarabach. In der Nacht auf heute ist eine erneute Feuerpause in Kraft getreten, aber die scheint brüchig zu sein. Paulina Milling.
Beide Konfliktparteien beklagen Artilleriefeuer und Raketenbeschuss. Eine unabhängige Bestätigung dafür liegt nicht vor. Kämpfe werden vor allem aus dem Süden der Region Bergkarabach gemeldet. Die Lage an der 180 Kilometer langen Kontaktlinie scheint aber größtenteils ruhig zu sein. Die Feuerpause wurde aus humanitären Gründen vereinbart, damit Hilfsorganisationen wie das Internationale Rote Kreuz einen Zugang in die Region erhalten. Die Helfer hatten sich für bereit erklärt, beim Gefangenenaustausch und der Übergabe der Körper gefallener Soldaten zu vermitteln. Damit das geschieht, müssen die Waffen wirklich schweigen. Die aktuelle Vereinbarung ist bereits der zweite Anlauf, die Lage um Bergkarabach zu entspannen und zu Friedensgesprächen zurückzukehren. Gerade die Waffenruhe hatten Armenien und Aserbaidschan mehrfach zur wichtigsten Bedingung dafür erklärt. Schon vor einer Woche war nach 10-stündigen Verhandlungen in Moskau ein Waffenstillstand verabredet worden. Keine der Seiten hat sich jedoch daran gehalten. Auch beim neuen Versuch hat Russland offenbar vermittelt. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, Minister Sergej Lavrov habe angemahnt, grundlegende Verhandlungen über Bergkarabach fortzusetzen. Das soll weiterhin mit Hilfe der Minsker Gruppe der OSZE geschehen, die die Verhandlungen seit fast 30 Jahren begleitet. Es ist jedoch bisher nicht gelungen, den Bergkarabach-Konflikt auf diplomatischem Wege zu regeln. Das Territorium gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, dort wohnen aber überwiegend Armenier. Sie haben in Bergkarabach eine eigene Republik ausgerufen, die international nicht anerkannt ist. Vor 3 Wochen waren die Kämpfe um die Region erneut eskaliert. Seitdem gehen schwere Gefechte mit großem Aufgebot an Militär und Technik weiter. Es gibt hunderte Tote und Verletzte.
Das waren Informationen von Paulina Milling. Wenn 3 sich nicht streiten, freut sich dann vielleicht ein 4.? Diese Frage stellt sich nach dem Schaulaufen der Kandidaten für den CDU-Vorsitz gestern Abend. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet warben da um die Gunst der Parteijugend und das meist ohne sich gegenseitig anzugreifen. Möglicherweise freut sich genau darüber der 4. abwesende Politiker, nämlich Jens Spahn. Er tritt im Team mit Laschet an, kann sich als Gesundheitsminister profilieren, aber all das ohne sich im Kandidatenrennen behaupten zu müssen. Caroline Born.
Die Junge Union hat eingeladen zu einem sogenannten Pitch, ein Konzept aus der Marketingbranche. Wer einen Auftrag will, muss sich bei einer Präsentation beweisen. Bei der JU heißt das, wer Parteivorsitzender werden will, muss mit seinen Ideen überzeugen. 5 Minuten hat jeder Kandidat zunächst Zeit, sich zu präsentieren. In einem Fernsehstudio mit kaum Publikum. Die Gesichter der JU-Mitglieder, die von zu Hause zugeschaltet sind, im Nacken. Laschet beginnt und setzt auf seine Erfahrung als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, indem er versucht, sich als guter Krisenmanager zu präsentieren.
Wir müssen im Jetzt verhindern, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Viele sagen, das müsste man machen. Ich sage, das mache ich.
Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz setzt auf die Wirtschaft als seine Kernkompetenz und versucht, die auch auszuspielen. Er kündigt für den Fall seiner Wahl eine Technologie- und Gründungsoffensive an.
Dieses Land ist zu langsam geworden, wir sind zu träge geworden, wir sind auch in den Technologien nicht da, wo wir eigentlich sein müssten.
Der Außenpolitiker Norbert Röttgen hält ein Plädoyer für eine andere CDU. Sie müsse weiblicher, jünger und digitaler werden. In verschiedenen Themenblöcken antworten Röttgen, Laschet und Merz auf die Fragen der JU-Mitglieder. Eines davon Digitalisierung. Alle 3 Kandidaten sprechen sich für ein Digitalministerium im Bund aus. Und Laschet versucht auch hier mit seiner bisherigen Arbeit zu punkten, verweist darauf, dass es in Nordrhein-Westfalen bereits ein Ressort für Digitalisierung gäbe, das Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Röttgen beklagt, dass Deutschland bei der Digitalisierung zurückliege.
Sprechen Sie mal mit einem Esten darüber, dass wir Kindergeldanträge auf Papier machen. Die lachen sich kaputt.
Die Reihenfolge der Redebeiträge ist vorgegeben. Man unterbricht sich nicht. Das macht es allerdings manchmal schwer, auch Unterschiede zu erkennen. Bei manchen Themen gelingt es aber, zum Beispiel beim Föderalismus. Röttgen fordert mehr Verantwortung des Bundes, Laschet hält dagegen.
Dass das deutsche Volk den Eindruck hat, wenn die Bundesverwaltung etwas in die Hand nimmt, bei Verkehr, bei Verteidigung, bei Umwelt, bei Soziale, bei was auch immer, dann läuft es, dann funktionieren die Dinge, ist geradezu absurd. Je konkreter man es vor Ort entscheiden kann, desto besser.
Während Laschet Röttgen widerspricht, steht Merz zwischen beiden und lacht. Auch der Bereich Generationengerechtigkeit wird diskutiert. In einem Punkt sogar lebhaft, als der Moderator fragt:
Armin Laschet, wann gehe ich in Rente? Was glauben Sie?
Ich habe in Ihrem Alter nicht daran gedacht, wann ich in Rente gehe, aber es ist trotzdem eine berechtigte Frage.
Das Rentenalter werde wohl etwas höher als 67 sein, prognostiziert Laschet, ohne sich konkret festzulegen. Merz macht eine klare Ansage.
Wenn Sie heute in Rente gehen wollen, gehen Sie. Und wenn Sie in 40 Jahren gehen wollen, dann gehen Sie in 40. Und wenn Sie in 45 gehen wollen, ich möchte, dass unser System so ausgestaltet wird, dass wir nicht mehr mit starren Altersgrenzen operieren.
Röttgen plädiert dafür, das gesetzliche Rentenalter anzuheben, um den Generationenvertrag verlässlich zu halten. Überzeugen konnte der Außenpolitiker ein JU-Mitglied allerdings nicht. Frederik Paul war einer der wenigen, die überhaupt vor Ort sein durften.
Norbert Röttgen war für mich in vielen Dingen eher unkonkret. im Gegensatz eben zu Laschet und auch zu Merz. Und ich fand auch, dass Norbert Röttgen ja immer das große Ganze betrachtet hat, aber nicht geschafft hat, das irgendwie auszufüllen, auch mit einer Vision, die dahinter steht.
Ob das alle in der Jungen Union so sehen, wird sich in 2 Wochen zeigen. Bis dahin lässt die Jugendorganisation ihre Mitglieder über den CDU-Vorsitz abstimmen. Das Ergebnis gilt als Empfehlung für die Wahl zum CDU-Chef Anfang Dezember. Von den 1.001 Delegierten stellt die Junge Union rund ein Zehntel. JU-Chef Tilman Kuban sieht das Mitgliedervotum als bindend an. Für die anderen ist es eine Empfehlung.
Caroline Born berichtete. Der indische Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Simone Thielmann.
Eine Preisverleihung wie diese hat die Frankfurter Paulskirche noch nie erlebt. Ein stark ausgedünntes Publikum, der Laudator in Quarantäne und der Preisträger zugeschaltet übers Internet. Amartya Sen hielt seine Dankesrede per Livestream aus Boston.
Der Friedenspreis ist eng verknüpft mit dem Lesen und dem Schreiben, was ihn für mich besonders attraktiv macht. Ich bin sehr glücklich, dass meine Gastgeber in der weiten Welt der Bücher einen kleinen Winkel für mich gefunden haben.
Nicht das Coronavirus, sondern eine andere Seuche machte der Friedenspreisträger zum Thema seiner Rede.
Die Welt sieht sich heute mit einer Pandemie des Autoritarismus konfrontiert.
Der indische Wirtschaftsphilosoph beklagte die weltweite Zunahme von autoritären und repressiven Tendenzen, angefangen in seiner Heimat Indien, aber auch in den USA, Brasilien, Ungarn oder Polen. Die Beschränkung von Freiheiten verhindere jedoch sozialen Fortschritt. Die Laudatio von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trug der Schauspieler Burkhard Klausner vor.
Wir ehren heute einen Menschen, der wie kein anderer verbunden ist mit der Idee der globalen Gerechtigkeit. Die Suche nach Gerechtigkeit und Freiheit darf gerade unter dem Druck der Corona-Pandemie keine Pause machen. Wer wäre für diese Suche ein besserer Expeditionsleiter als der heutige Preisträger?
Das war ein Bericht von Simone Thielmann. Damit kommen wir zur Presseschau mit Katrin Baumhöfer.
Bitte bleiben Sie, wann immer möglich, zu Hause. Die Worte von Bundeskanzlerin Merkel zur Lage in der Corona-Pandemie waren deutlich und sie appellierte direkt an alle Bürger. Die Süddeutsche Zeitung interpretiert das auch als Konsequenz der föderalen Struktur in Deutschland. Auf exekutivem Wege kann die Frau, die im Ausland viele für die mächtigste der Welt halten, nicht durchsetzen, was sie für nötig hält. Der Kampf gegen die globale Plage ist in Deutschland Ländersache. Merkel regiert in der Corona-Krise präsidentiell, nicht mit formaler Macht, sondern mit der Kraft ihrer Autorität. Auch die Badische Zeitung aus Freiburg beschäftigt sich mit diesem Aspekt. Dass die Kanzlerin trotz Nichtzuständigkeit im Föderalstaat politisches Kapital einsetzt, zeugt von ihrer Sorge vor einer unkontrollierten Virusausbreitung. Doch auch die Parlamente in Bund und Ländern sollten eine aktivere Rolle spielen. Auch die Augsburger Allgemeine findet, noch nie war das Parlament in einer Krise so schwach, war die Exekutive so stark wie in diesen Zeiten der Pandemie. Das Parlament hat ein Vakuum hinterlassen, in das die Regierung vorgestoßen ist. Zum nächsten Thema nach Frankreich. Dort hat es einen islamistisch motivierten tödlichen Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty gegeben. Das sorgt für große Betroffenheit. Die Südwestpresse aus Ulm sieht Parallelen zu Taten in Deutschland. Nach aktuellem Wissensstand der französischen Behörden hat der Mörder alleine gehandelt. Doch genauso wenig wie die deutschen Rechtsterroristen Stefan B. in Halle oder Tobias R. in Hanau Einzeltäter waren, gilt das für diesen islamistischen Attentäter. Die Saat dieser Verbrechen ist Hass auf die Meinungsfreiheit, auf eine vielfältige, offene Gesellschaft im Sinne von Karl Popper. Wie kann man verhindern, dass sich junge Menschen radikalisieren? Vor allem mit Bildung, meint der nordbayerische Kurier aus Bayreuth. Schränkt aber ein, das ist nur der erste Schritt. Benötigt werden auch mehr Sozialarbeiter, bessere Freizeitangebote in den Problemvierteln rund um die großen Städte. Hetzer und Hassredner auf allen Seiten werden unterdessen versuchen, brutale Anschläge wie diesen in Paris für ihre Zwecke zu nutzen. Die demokratische Gesellschaft aber darf sich nicht spalten lassen. Und die Neue Osnabrücker Zeitung ergänzt, Sich frei äußern zu können, aber auch kritisch die eigenen Gedanken zu hinterfragen und sich mit der Meinung anderer zu befassen, das sind Grundpfeiler jeder Demokratie. In einer Zeit, in der öffentlich immer wieder von Meinungsdiktatur gesprochen wird, ist ein Unterricht, wie Partie ihn gab, wichtiger denn je.
Sie hörten die Presseschau von Katrin Baumhöfer und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch die Nacht.